Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir kehren zurück in den Oktober 1929, als in Berlin das erste deutsche Radioprogramm startete. Radiozeiten, das neue Buch von Stefan Krass, ist eine Kulturgeschichte des Radios. Und wir stellen den Debütroman des Titanic-Chefredakteurs Moritz Hürtgen vor, Der Boulevard des Schreckens. Doch zuerst geht es um den neuen Roman von Robert Menasse, der 2017 den Deutschen Buchpreis für Die Hauptstadt erhalten hat. Am Mikrofon ist Nora Karches. Es sind zwei Worte auf Französisch, mit denen Robert Menasses letzter Roman Die Hauptstadt endete. À suivre. Fortsetzung folgt. Die Hauptstadt im Roman, für den Robert Menasse vor 5 Jahren den Deutschen Buchpreis erhalten hat, das ist die Stadt Brüssel, gewissermaßen die Hauptstadt Europas. Und tatsächlich geht es im neuen Buch des österreichischen Schriftstellers wieder um Europa. Genauer, um die Osterweiterungspolitik der EU. Warum es ihm derart wichtig ist, sich auf literarische Weise mit der europäischen Idee auseinanderzusetzen, das hat Robert Menasse 2019 im Deutschlandfunk Kultur erklärt.
Man muss Europa erzählen können. Ja? Man muss einmal durchsetzen, dass das europäische Projekt kein Abstraktum, kein großes Abstraktum ist. Die Welt steht ja politisch Kopf. Die Menschen glauben, EU ist was furchtbar Abstraktes, aber die Nation, das ist das Konkrete. Und in Wirklichkeit ist die EU ein ganz konkretes politisches Projekt und die Nation eigentlich eine Fiktion, eine sehr abstrakte Idee. Es genügt nicht, das einfach nur immer wieder in intellektuellen Diskussionen klarzustellen. Man muss es erzählen können.
Robert Menasses neues Buch Die Erweiterung erscheint heute. Mein Kollege Oliver Jungen hat es gelesen.
Robert Menasse ist ein Europäer mit Haut und Resthaar. Seit Jahren hält er flammende Plädoyers für die wahre europäische Einheit jenseits der Nationalstaaten. Doch er ist kein bloßer Schwärmer, sondern ein ausgewiesener Kenner der Brüsseler Institutionen. Mit Die Hauptstadt hat der Autor 2017 die Gattung des EU-Romans erfunden. Das Buch überzeugte mit einem satirisch gebrochenen, aber scharf konturierten Einblick in den oft undurchsichtig wirkenden Machtapparat. Abstrakte, hochkomplexe Politik zu einem literarischen Sujet verdichtet zu haben, dieses wohl seltene Lob, gebührt Menasse nun ebenfalls im Hinblick auf den Nachfolgeroman Die Erweiterung. Poetologisch handelt es sich um eine Art mitlaufende Simultanübersetzung des Brüsseler Wahnsinns in eine eigene, erzählerische Realität. Wiedererkennbarkeit ist garantiert.
Ja, es hatte sich einiges geändert. Nach der letzten EU-Wahl, bei der Millionen Europäer ihre Stimme abgegeben hatten, wurde eine neue Kommissionspräsidentin, die bei der Wahl gar nicht kandidiert hatte, mit nur 2 Stimmen gewählt. Einer des französischen Präsidenten und einer der deutschen Kanzlerin. Die Europawahl wurde dadurch zu einer Farce gemacht.
Der Autor nimmt allerdings nicht naheliegende jüngere Ereignisse rund um den Brexit oder die Pandemiebekämpfung in den Blick, sondern die besonders verwickelte Osterweiterung der EU, über die auf jährlichen Balkankonferenzen verhandelt wird. Menasses Helden sind erneut Bürokraten, wie der mausgraue Jurist Karl Auer oder der hohe Kommissionsbeamte Adam Prawdower, der ein Hühnchen mit dem polnischen Ministerpräsidenten zu rupfen hat. Beide gehörten einst der kämpfenden Solidarność an, aber Mateusz hat in den Augen seines Blutsbruders solchen Verrat an den Idealen begangen, dass er ihn laut Treueschwur nun eigentlich töten müsste. Der Autor wiederum nutzt die Gelegenheit für eine Abrechnung mit der aktuellen polnischen Führung.
Wir haben eine Justizreform, die... Hallo? Bist du noch da? Ja? Ja. Also, die Regierung hebt die Gewaltenteilung auf. Hörst du mich? Ja? Sie zerstört den Rechtsstaat, die Demokratie und... Wieso sagst du nichts? Bist du noch da? Und was macht ihr? Was macht die Kommission? Hört man da etwas?
Ein großer Teil der Handlung spielt diesmal in Tirana, am Amtssitz des albanischen Ministerpräsidenten, der eng an den tatsächlichen Regierungschef Edi Rama, einen Künstler in Politikverantwortung, angelehnt ist. Als die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit dem mehrheitlich muslimischen Land wieder einmal von einigen Staaten blockiert wird, kommt ein Berater des Ministerpräsidenten auf die Idee, die EU mit einem Bluff unter Zugzwang zu setzen. In Anlehnung an den mittelalterlichen Nationalhelden Skanderbeg solle zum Schein ein geeintes Großalbanien beschworen werden. Konkret sei der gehörende Helm des Kastrioti-Fürsten, der im Kunsthistorischen Museum Wien aufbewahrt wird, zurückzufordern.
Wenn du dich mit seinem Helm krönst, dann bist du es, der für die Einheit der Albaner steht. Zweitens wäre es die beste Antwort an Brüssel. Du erinnerst sie daran, dass Skanderbeg der Beschützer des europäischen Christentums gegen die Osmanen war.
Das ist der Nukleus für eine mitunter slapstickhafte Verwechslungskomödie rund um diesen Helm und seine Kopien. Gewitzt illustriert Menasse dabei die diplomatischen Verrenkungen und Asymmetrien in der politischen Kommunikation. Man schenkt sich nichts in Europa. Es handelt sich freilich um den einzig durchlaufenden Handlungsstrang des Buches, das ansonsten in unzählige Abschweifungen zerfällt. Stark ist wiederum das allegorische Finale, das nicht nur alle Figuren, sondern gleich die meisten europäischen Staatslenker anlässlich einer inoffiziellen Balkan-Vorkonferenz auf einer Art albanischem Narrenschiff zusammenbringt. Diese Kreuzfahrt endet als fliegender Holländer, als antriebslos auf den Meeren treibendes Geisterschiff. Eine düstere Prognose für die EU. Mitgegeben wird den Lesern dabei eine letzte Frage.
Der Helm des Skanderbeg ist das Symbol für ein geeintes Albanien. Was ist das Symbol für ein geeintes Europa?
Sicher, das ist eine wichtige Frage. Aber an ihr wird auch das Problem des voluminösen Buchs deutlich. Fast jede Szene wirkt ins Symbolische verschoben und wird auch noch in dieser Weise selbst interpretiert. Das Verhältnis von politischer Botschaft und literarischem Eigensinn ist hier aus der Balance geraten. Menasse will gar nicht mit Stil, Sprache und innerer Glaubwürdigkeit überzeugen, sondern mit Argumenten. Das führt zu skizzenhaft bleibenden, paradigmatischen Figuren. Die Hauptaufgabe der oft hölzernen Dialoge besteht darin, Positionen zu verdeutlichen. Da erklärt etwa eine Kellnerin in Tirana, was sich das Volk von der EU verspricht, und eine Fahrt in die Berge führt zu lehrreichen Anekdoten über den Balkankonflikt. Bei der Romantisierung des Kanun, des alten Ehrgesetzes, das Blutrache ebenso fordert wie Gastfreundschaft, streift Menasse sogar den Ethnokitsch.
Und er wusste, man würde ihn, weil er einen jüdischen Flüchtling versteckt hatte und also dem Kanun gehorchte, nicht töten. Kein Albaner würde das tun, nicht hier. Wissend, dass Verwandte des Ermordeten bis zum Letzten des Clans nicht ruhen und rasten würden, bis der Mörder seinerseits getötet war.
Zu alledem hat sich die europäische Lage zuletzt massiv verändert. Gegenüber Fragen von Krieg und Frieden wirkt die ausgedachte Posse um einen Helm samt ihrer Metaphorik doch eher peripher. Wer das politisch wie historisch gut recherchierte Buch hingegen als engagierten, bebilderten Essay liest, als europäische Mahnung angesichts des zunehmenden Nationalismus, der wird seine Freude daran haben.
Das war Oliver Jungen über Robert Menasses Roman Die Erweiterung. Erschienen ist er im Surkamp Verlag, 653 Seiten, kosten 28 Euro. Um das Radio, um die Tonspuren eines Jahrhunderts geht es in Stefan Krass' neuem Buch Radiozeiten. Stefan Krass ist Autor. Er lehrt an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und er war Redakteur beim Südwestrundfunk. Sein Essay Radiozeiten ist ein Gang durch die Geschichte des Radios, von den 1920er Jahren bis in die Gegenwart. Warum das Radio für Stefan Krass zugleich unheimlich und aufklärerisch ist, das erfahren wir von Christoph Schröder.
Am 22. August 1930 hielt Albert Einstein bei der Eröffnung der 7. Deutschen Funkausstellung in Berlin eine Rede, die auch im Radio übertragen wurde. Seine Ansprache eröffnete Einstein mit der Begrüßungsformel »Verehrte An- und Abwesende«. In diesem Satz sieht Stefan Krass das in sich widersprüchliche Wesen des Mediums Radio erfasst. Die räumliche Distanz von Stimme und Ohr, von Sender und Empfänger verlangten, so Krass, von Seiten der Hörer ein Urvertrauen, das der Verunsicherung gegenüber den Stimmen aus dem Äther entgegenwirkt.
Radio ist ein Exerzitium für Abstraktionskünstler. Wer Spaß an paradoxen Formulierungen hat, könnte sagen, das Radio versammelt lauter Abwesende in einem imaginären Raum. Dieser Raum ist ein Hörraum. Seine Schwingungen bestehen aus Stimmen, Klängen, Geräuschen.
Vor 99 Jahren, am 29. Oktober 1923, startete im Vox-Haus in der Potsdamer Straße in Berlin das erste Rundfunkprogramm in Deutschland. Ausgehend von diesem Datum unternimmt Stefan Krass einen Gang durch die Historie des Mediums, reflektiert die technische Entwicklung, aber auch die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sich Funktion und Wirkmacht des Radios veränderten. Unter anderem arbeitet Krass die manchmal an das Unheimliche heranreichende suggestive Kraft heraus, die dem Radio innewohnen kann. Eine glänzende Reportage, wie beispielsweise jene von der Landung des Atlantiküberquerers Charles Lindbergh in Paris, gab den Hörern zu Hause das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein. Die Kehrseite dieser mitreißenden Unmittelbarkeit war die propagandistische Instrumentalisierung des Radios durch die Nationalsozialisten.
Mit dem Dreiklang von Hören, Gehorchen und Zugehören sollte der nationalsozialistische Untertan durch das Radio gefügig gemacht werden. Stellte sich zudem Hörigkeit ein, hatte das Instrument Rundfunk ganze Arbeit geleistet.
Das Wunderbare an diesem Buch ist der Umstand, dass es Stefan Krass gelingt, interessante, kuriose, abseitige und bedeutsame Geschichten zu erzählen, die sich im Wechsel mit medienphilosophischen Reflexionen zu einer Kulturgeschichte verbinden. So lernt man, dass das Pausenzeichen des Südwestfunks nach dem Zweiten Weltkrieg ein Motiv aus Mozarts Zauberflöte aufnimmt und dass Pausenzeichen überhaupt erst zur Überbrückung technischer Defekte erfunden worden sind. In einem hochinteressanten Kapitel widmet Krass sich dem Verhältnis des Dichters Gottfried Benn zum Radio. Benns Radioauftritte durch die Jahrzehnte hindurch nennt Krass die Tonspuren eines zerrissenen Jahrhunderts. Seine Blütezeit hatte das Radio in Deutschland mit der Gründung der ARD im Jahr 1950. Stefan Krass hebt vor allem die Rolle eines Mannes hervor.
Wir riechen Pfeifenrauch, Kaffee und einen Hauch von Muskat. Trollinger. Wir sehen einen Schreibtisch voll mit Stapeln von Manuskripten, Briefen, Bandkartons und dahinter fast verschwindend, aber immer aufrecht und mit randloser Brille, den Sitzredakteur, Alfred Andersch.
Der Schriftsteller Andersch arbeitete bis 1958 als Redakteur, zunächst beim Hessischen, danach beim heute im SWR aufgegangenen Süddeutschen Rundfunk. Er begriff das Radio als große Kulturmaschine, als ein Instrument der Aufklärung und der intellektuellen Erziehung. Ebenso wie einige Jahre später sein Kollege Helmut Heißenbüttel war auch Alfred Andersch ein neugieriger Ermöglicher, der die Ressourcen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einsetzte, um Schriftstellerkarrieren zu fördern, beispielsweise jene von Enzensberger, Walser oder auch Bachmann. Nicht ohne leise Wehmut konstatiert Stefan Krass den Wandel des Radios, eines Mediums, in dem nicht mehr einen Augenblick Stille herrscht und in dem das lineare Programm zunehmend von einem mittlerweile auch nicht mehr neuen Format Konkurrenz bekommt.
Podcasts sind allgegenwärtig. Die Stadtbibliothek in Husum betreibt einen, die Vielfahrer der Deutschen Bahn betreiben einen und die spirituellen Hundetrainer betreiben einen.
Der heutige Konsument steuert seine Mediennutzung zeitautonom und unabhängig von Sendeschemata. Das Einschaltradio, so diagnostiziert Krass, ist kein Auslaufmodell, wird aber weiter an Bedeutung verlieren. Radiozeiten ist die ausgesprochen lehrreiche Bilanz einer 100-jährigen Erfolgsgeschichte und eine wunderbare Hommage zugleich.
Das war Christoph Schröder über Stefan Krass' Essay Radiozeiten. Erschienen ist das Buch im Zuklampen Verlag, 256 Seiten, 22 Euro. Moritz Hürtgen ist Chefredakteur beim Satiremagazin Titanic. Und wer sein Magazin kennt, weiß, alles dreht sich um das Spiel von Wahrheit und Lüge, um Fakt und Fiktion. Auch Moritz Hürtgens Debütroman Der Boulevard des Schreckens handelt von journalistischer Integrität. Und von der Frage, wie weit man für die beste Story geht. Samuel Hamen.
Der titelgebende Boulevard des Schreckens verläuft in diesem Roman quer durch Deutschland, von Berlin bis in die bayerische Provinz. In der Hauptstadt sitzt Oliver Michels, Chefredakteur einer namentlich nicht genannten, bundesweit erscheinenden Zeitung. Seine Idee von Journalismus ist gleichzeitig größenwahnsinnig und kleinkariert. Er zieht die Kokslines vom Redaktionstisch, schreit seine Mitarbeiter in einer Mischung aus Euphorie und Terror an und versteht Journalismus als Kampf um die beste Story. An dem Morgen, mit dem der Roman einsetzt, hat er es auf den Künstler Lucas Moretti abgesehen. Diese, laut Michels Zitat, absolute Null. Dieser Gutmensch, dieser uninspirierte Dauerstudent, diese nervige Lyrikschwuchtel organisiert ein Festival.
Beschwörungen, ein zweitägiges Performance-Festival, ein Crossover aus Lyrik und elektronischer Musik, veranstaltet von Lucas Moretti, unterstützt unter anderem von der Stadt München, bla bla bla. Alle Einnahmen kommen der Flüchtlingshilfe zugute, wem auch sonst.
Zu Michels gesellt sich in der Redaktionskonferenz der Opportunist Martin Kreutzer. Er ist Volontär im Kulturteil der Zeitung und der Meinung, dass sich ihm eine einmalige Chance bietet. Er hat zur selben Zeit wie Moretti Germanistik studiert und behauptet, diesen zu kennen. Es wäre ihm ein leichtes, ein Interview zu bekommen.
Kreutzer, du fährst nach München. Du machst das, na klar. Und wenn du uns Moretti bis Sonntagabend nicht komplett zerhackt lieferst, kannst du dir eine Lederhose kaufen und für immer in diesem Provinznest bleiben und Brezeln backen oder was?
So beginnt sie also, die Fahrt entlang des Boulevards des Schreckens, die Kreutzer nach Süddeutschland in das Kaff Kirching verschlägt. Moretti verspottet den Kommilitonen, an den er sich nicht erinnert, und weigert sich, ihm und seiner Zeitung, die, Zitat, politisch rechts außen fischt, ein Interview zu geben. Kreutzer geht den für ihn naheliegenden Weg und fälscht das Gespräch.
Eigentlich, dachte Martin gegen 1 Uhr nachts, war das, was er gerade tat, nicht einmal verwerflich. Moretti war ein Aufschneider, der sich geschickt hinter seinem Saubermann-Image und seinen Plattitüden versteckte. Einer, der es verdient hatte, bloßgestellt zu werden. Und das ging anscheinend nur auf diesem Wege. Eine gefälschte Wahrheit war schließlich irgendwie auch wahr.
Mit diesem Manöver hat Kreutzer eine Schwelle überschritten. Was als eine flotte und nicht sonderlich differenzierte Mediensatire und Provinzposse voller Karikaturen begann, entwickelt sich so zu einem Text des magischen, um nicht zu sagen depperten Realismus. Da Kreutzer Kategorien wie Wahrheit, Realität oder Ehrbarkeit keinen Wert mehr zumisst, muss der gesamte Roman aus der Ordnung fallen. Kirching mit seinen 17.000 Einwohnern, seiner freiwilligen Feuerwehr und seinen Forellenteichen wird zu einem gespenstischen, zu einem Gothic-Ort, an dem nichts mehr mit rechten Dingen zugeht. Führerlose Löschfahrzeuge fahren in Menschenmassen, Fische schweben in der Luft und explodieren wie Raketen.
Er rieb sich die Augen. An der Oberfläche des klaren Wassers trieben verkohltes Laub und unzählige rußschwarze kleine Teilchen. Waren es verbrannte Papierschnipsel? Martin stieg Rauchgeruch in die Nase und eine weitere Note, die er nicht sofort zuordnen konnte. Grauer Schaum und immer mehr Verkohltes wurden unter die Brücke gespielt.
Es kommt zu bizarren Morden, zum Aufruf, sich gegen einen angeblich islamistisch unterwanderten Stadtteil zu wehren, schließlich zur Formierung einer Bürgerwehr. Kurzum, ein völlig überdrehter deutscher Albtraum nimmt Gestalt an, durch den Kreutzer stolpert, auf der Suche nach Rettung oder Verzeihung. Denn das schwant ihm allmählich. Er, halb Journalist, halb Beschwörer, ist durch seine Untaten für die gewaltige Ekstase verantwortlich, die Kirching in den Untergang treibt. In diesem Roman greift ein Autor die gesellschaftspolitische Stimmung auf und lässt sie ohne viel Subtilität oder Respekt gegen die Wand fahren. Hat man sich erst einmal auf die rasante Erzählweise eingelassen, macht die Handlung rund um verschwörungsaffine Provinzjournalisten, eitle Hauptstadtredakteure und redselige Gasthofbesitzerinnen großen Spaß. Zugleich ist, und das macht die Lektüre so lohnend, dem Buch ein Ernst eigen, den man aufgrund des humorigen Stils schnell überlesen kann. Das Unbehagen, das den Protagonisten heimsucht, greift auf den Leser über. Denn am Ende fällt es schwer, diese extremistische Gegenwart als Phantasmagorie eines Journalisten am Rande des Wahnsinns abzutun. Die stärkste Pointe in Hürtgens pointensattem Roman verleitet einen gar nicht zum Lachen. Das, was im Deutschen hier und jetzt vonstatten geht, lässt sich am ehesten als ein abwegiges, brutales Defilé des Irrsinns erzählen. Mit seinem Boulevard des Schreckens bereitet Hürtgen dieser irreal anmutenden und doch tagtäglich erlebbaren Gruselgeschichte die nötige Bühne.
Samuel Hamann über Moritz Hürtgens Debütroman Der Boulevard des Schreckens. Antje Kunstmann Verlag, 304 Seiten, 24 €. Gestern erreichte uns die Meldung vom Tod des französischen Philosophen und Soziologen Bruno Latour. Wie sein Verlag in Paris bestätigte, starb er am Sonntag im Alter von 75 Jahren. Bruno Latour galt als einer der größten zeitgenössischen Intellektuellen Frankreichs. Im Deutschlandfunk folgt nach den Nachrichten Forschung aktuell. Heute geht es unter anderem um Erdwärme. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches.